Herzlich willkommen zum Talk über hochwertige Bioakustikaufnahmen mit dem Raspberry Pi. Das ist ein Projekt des NABU NRWs und das läuft über den Namen Raspberry BAD Projekt. Wir sind vom BAD Pi Projekt, wir sind hier mit zwei Sprechern. Das ist mein Kollege Klaus Schnippengert, mein Name ist Lars Grimmel und wir erzählen euch jetzt was zum Thema Fledermäuse. Das BAD-Pi-Team besteht aus vier Aktiven derzeit. Das sind die Initiatoren Henrike Körber und Klaus Körber, Klaus und ich. Ja, und wir werden jetzt gleich einmal was mit, erst einmal grob zum Thema Fledermäuse erzählen. Dann werden wir grob weitergehen Richtung Bioakustik, einmal so den Ausblick dazu geben und dann gehen wir so ein bisschen in die Technik rein, wie die Technik dahinter auch funktioniert. Genau, zu den Fledermäusen ist zu sagen, dass sie seit mehr als 50 Millionen Jahren hier auf der Erde aktiv sind. Sie haben 800 Herzschläge pro Minute. Es gibt in Deutschland 24 Arten. Sie erreichen bis zu 70 Stundenkilometer, also sind recht schnell, auch wenn man mal hinterherfährt. Weltweit gibt es ungefähr 1200 Fledermausarten. Das wächst regelmäßig weiter, also es werden immer noch neue Arten entdeckt. Wir sind noch lange nicht am Ende davon. Es gibt also eine Fledermaus, frisst mehr als 4000 Mücken pro Nacht. Die meisten kicken sich dann, die orten erst die Mücke und kicken die dann mit ihrer Schwanzflosse dann in den Mund rein. Das klappt nicht immer. Und dann, wenn es nicht klappt, dann wird die Mücke natürlich nochmal von vorne versucht zu fangen. Das Wichtigste zu Fledermäusen ist, sie trinken kein Blut, sind keine Mäuse und sehen mit ihren Ohren an der Stelle. Und sie fliegen mit ihren Händen. Das, was man so sieht, ist letztlich der Arm mit den entsprechenden Fingern dazu. Ja.
Ja, das Jahr der Fledermaus sieht also folgendermaßen aus. Wenn wir im März beginnt das ungefähr, nach dem Ende des Winterschlafs. Nach dem Ende des Winterschlafs beginnt das Jahr und das heißt dann, dass die Weibchen sich zusammentun und in einer sogenannten Wochenstube dann zusammenfinden und dort gemeinsam ihre Jungen gebären und großziehen. Irgendwann sind die Jungen groß, also nach 4 Wochen ungefähr können die fliegen. Dann fliegen die mit ihren Müttern aus und beginnen die ersten Insekten zu jagen. Am Anfang wird das noch nicht klappen. Da Fledermäuse Säugetiere sind, sieht es also so aus, dass sie also dann noch zusätzlich noch gesäugt werden. Dann kommt der Herbst. Im Herbst oder auch jetzt schon in diese Zeit sind die sehr, sehr aktiv. Das ist also im Moment die aktivste Zeit für Fledermäuse, bis Ende September etwa. Dann ziehen sie in die Winterquartiere ein und halten Winterschlaf. So sieht also das Jahr aus, dass sie also die meiste Zeit im Jahr eigentlich verschlafen oder einen Großteil des Jahres eigentlich verschlafen. Das ist von unserem Bad Pie Projekt, die Verteilung, wie wir sie etwa haben derzeit. Wir sind in jedem Kontinent mindestens einmal vertreten und in vielen Ländern auch vertreten. Wir haben für Europa mal die einzelnen Länder markiert und für die einzelnen Kontinente. Wir wissen zum Beispiel, dass es also Installationen in Australien gegeben hat, dass es Installationen in Kanada gibt, in Mexiko, in den USA und in Südamerika. Eine bemerkenswerte Installation ist derzeit auf BC Island, Bad Conversation Island. Das ist eine kleine Insel im Panama-Kanal. Da wird das also praktisch unter tropischen Bedingungen getestet. Hohe Luftfeuchtigkeit, für Elektronik meistens der Tod. Aber das Ding läuft da schon seit ewigen Zeiten und läuft stabil. Dann haben wir ein Projekt ist mal gemacht worden vom Timothy Lee Hornby, hat eine Examensarbeit auf Fledermaus-Studie auf Sri Lanka gemacht. Sein größtes Problem war eher weniger die Feuchtigkeit, als dass er Angst hatte, dass die Elefanten auf seine Geräte treten, weil er sie auf dem Boden positionieren musste, weil keine Wälder oder beziehungsweise keine Möglichkeit war, die in einer höheren Position anzubringen. Er hat also da unser Gerät auch benutzt dafür. Ups. So, ja, hier sieht man es nochmal. Also er hat da also tatsächlich Fledermausstudien gemacht. Wir haben da eine, ja, eine Hufeisennasen- oder eine Blattnasenfledermaus aus Sri Lanka. Und unten ist ein Bild, wo er in einem Tempel die Fledermäuse begutachtet. Oben sieht man das Sonagramm dieser Fledermaus. Und wenn man biologisch und beziehungsweise bioakustisch ein bisschen was sieht, weiß man eigentlich, dass das irgendwie eine Hufeisennase ist oder eine Blattnasenfledermaus, weil die Hufe sind da sehr typisch für. Ja, jetzt übergebe ich wieder weiter.
Genau. Es geht weiter mit der Motivation und den Wünschen dahinter. Also das Aufzeichnungsgerät verfügt über ein technisches System, was akustisch als auch Sensorik erfasst. Wir hatten lange Zeit eine Telemetrieerfassung dabei mit Kameratechnik, die haben wir noch nicht realisiert, Klimasensoren etc. ist das alles zusätzlich einsetzbar. Also da sind keine Grenzen gesetzt, also es besteht jederzeit die Möglichkeit auch selber mitzuentwickeln. Das System braucht keine große Stromaufnahme. Wie ihr hier seht, haben wir das einmal auch als Feldprojekt im Einsatz. Und aufgrund der geringen Stromaufnahme hält das Projekt mit einer, ich sag mal, 50.000er Powerbank ungefähr eine Woche. Und es bietet jeder mal eine Menge Programmiermöglichkeiten und eine sehr, sehr vielfältige Weiterentwicklung. Die Aufnahmequalität kommt sehr, sehr weit an die kommerziellen Geräte ran, die auch, ich sag mal, preislich weitaus höher liegen als das, was jetzt, ich sag mal, der Zusammenbau von dem Raspberry Pi mit dem Mikrofon kostet. Wir wir schreiben die Daten als Standard-Waves-Dateien weg mit einem entsprechenden Zeitstempel, sodass wir nachher sagen können, die Aufnahme ist dann zu der und der Uhrzeit erfolgt. Wenn man ein GPS-Modul noch aktiv hat, kann man die dann im Nachgang auch georeferenzieren. Das ist alles möglich. Also wir haben Dauerdaten ohne Datenverlust, sodass wir eine Echtzeitaufnahme haben. Wir können letztlich die Auswertungen am Computer im Nachgang in Ruhe umsetzen, damit wir die Tiere, ich sag mal, sicher bestimmen können. Und die Analyse bietet natürlich dadurch auch die Möglichkeit, bis auf die Art runterzugehen. Das werden wir euch auch noch demonstrieren. Wichtig ist an der Stelle die Feldtauglichkeit, dass es einfach, leicht zu bedienen ist. Das heißt letztlich, dass wir einmal hingehen, um den Raspberry Pi möglichst einfach, wenn das einmal zusammengebaut ist, Image aufspielen, sodass das dann, ich sag mal, ins Feld gehen kann. Der wird einmal kurz booten, einmal seine Einstellungen vornehmen und nach einer Minute beziehungsweise spätestens nach 5 Minuten ist er dann durch, sodass man den dann einmal komplett einsetzen kann. Die Kosten belaufen sich bei dem Projekt, so wie der Koffer hier steht, bei ca. 750 Euro. Da ist eine Powerbank drin, da ist ein PB-Wecker drin, der die Powerbank stimuliert. Da ist eine GPS-Maus dabei. Und auf dem Raspberry Pi haben wir dann noch ein Echtzeitmodul mit drauf, was für den Sonnenauf- und Sonnenuntergang entsprechend einschaltet und wieder ausschaltet. So sieht das dann aus, wenn man den Koffer zusammengebaut hat. Wir haben noch zusätzlich eine Mithörfunktion über einen Bluetooth-Sender, dass man da letztlich einen Bluetooth-Lautsprecher dran anschließen kann, ein Hörgerät, Kopfhörer, da sind keine Grenzen gesetzt. Man kann den Raspberry Pi noch mit einer externen WLAN-Antenne bespeisen, sodass man dann letztlich, wenn das Gerät, ich sag mal, oben auf dem Kirchturm sich befindet, dann unten quasi im Erdgeschoss direkt die Daten sich per WLAN von dem Gerät runterladen kann. Vielleicht hat man die Möglichkeit einer kontinuierlichen Stromversorgung, das muss man dann im Einzelfall entsprechend auch nachschlagen. Wir haben eine Web-GUI gebaut an der Stelle, an der ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu den Einstellungen drin sind. Da können wir die Parameter entsprechend für die Aufnahme als auch die globalen Einstellungen vornehmen. Das heißt, wir können die Zeiten der Zeitberechnung abrufen. Wir können das WLAN einstellen. Das seht ihr oben rechts in dem Bild. Und unten rechts habt ihr einen Screenshot von der Mithörfunktion. Da kann man die Lautstärke dann entsprechend regulieren. An dieser Stelle seht ihr einmal die Menüführung der einzelnen Seiten. Oben links habt ihr einmal die Startseite mit den entsprechenden Diensten. Die Dienste erscheinen im Moment nur, wenn die auch aktiv sind. Also einmal die Einstellung für die Lautstärke als auch Cockpit mit der WLAN-Einstellung, Benutzerkontenverwaltung. Ja, und hier drunter befindet sich die Service-Seite für die, ich sag mal, nicht so technikaffinen Menschen, dass sie einfach in der GUI klicken können, ich stoppe die Aufnahme, ich starte die Aufnahme, ich starte die Mithörfunktion, sodass das möglichst einfach ist für den Endanwender, der von Technik recht wenig Know-how hat. Und in der Mitte habt ihr einmal die Einstellungsseite. Da gibt es verschiedene Einstellungen für das Echtzeitmodul über die Bezeichnung der Box. Also wirklich, wie viel Speicherplatz letztlich noch frei bleiben muss, bevor die Aufnahme gestoppt werden muss, etc. GPS-Position, wenn man die fest eintragen möchte. Einstellungen fürs Mikrofon findet ihr auf der rechten Seite, wann die Aufnahme starten soll, zum Beispiel bei den, also die Fledermäuse rufen alle über 10 Kilohertz, dass alles unter 10 Kilohertz abgeschnitten wird. Dann, ob die Angabe in Dezibel oder in Prozent erfolgen soll, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, das entsprechend einzustellen. Da gibt es keinerlei Grenzen und wir setzen im Hintergrund aufs Vox. Da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Genau, wir haben ein Bash-Skript im Hintergrund am Laufen. Das läuft als Systemd-Service mit NICE-19, also --19 letztlich, sodass wir das relativ hoch priorisieren, weil unser Fokus liegt auf der Aufzeichnung der Tierstimme bzw. der Fledermaus und alle Features drumherum, sei es eine GPS-Maus, sei es die Mithörfunktion, wenn es da Aussetzer gibt, das ist weniger tragisch oder in der Web-GUI, wenn ich da eine halbe Sekunde länger drauf warte, ist das nicht so schlimm. Ja, das erstgefundene USB-Mikro bezeichnen wir als Bad-Mic, sodass wir das dann später recht einfach an das System durchreichen können. Die Datenablage findet erstmal unter Temp statt. Wenn die Datei dann eine entsprechende Größe hat, würden wir die in das Aufnahmeverzeichnis entsprechend reinkopieren. Das Kopieren der aufgenommenen Datei, also beziehungsweise, ja, hatten wir gerade schon. Die Aufnahme erfolgt mittels Zox über einen Recording-Befehl. Da steht noch ein bisschen drumherum. Wir haben das mit Variablen bestückt, damit das möglichst einfach ist. Wir lesen letztlich die Variablen aus, generieren uns eine entsprechende String letztlich anhand der Variablen, sodass wir dann nachher direkt die Aufzeichnung unter den entsprechenden Parametern umsetzen können, damit es für den User recht einfach umsetzbar ist. Genau, das ist jetzt einfach mal ein Auszug von einer Auswertung. Also es gibt verschiedene Programme zur Auswertung. Das ist jetzt ein Screenshot von ZSLab Lite. Gleich im Anschluss folgt ein Screenshot ungefähr von der gleichen Zeitspanne in Audacity. Also es gibt Unterschiede in der Auswertung und von der Darstellung letztlich. Audacity stellt das Audiospektrum ein bisschen anders dar. Ist letztlich Geschmackssache, mit welchem Tool man die Auswertung machen möchte. Und wir haben eine Mithörfunktion. Jedes 100stel wird gedehnt, also so, dass wir letztlich, wir müssen das ja runter, also 10-mal so langsam abspielen, damit wir das in unseren hörbaren Bereich reinbekommen. Das, was die Fledermaus uns jetzt in dem Moment sagt. Und wichtig ist, ein Aussetzer in der Mithörfunktion heißt nicht, dass es einen Aussetzer in der Aufnahme gibt. Wir haben hier einmal den String für die Aufnahme gesetzt entsprechend. Ja. Gibt es dann, ich habe gerade gesehen, dazu gab es eine Frage? Nö, dann gab es keine Frage, okay. Genau, zu den technischen Details. Also es soll eine möglichst leichte Einrichtung, Bedienung und Konfiguration sein. Es gibt diverse USB-Mikrofone. Sample Rate ist halt vom Mikrofon letztlich abhängig. Das Aufnahmeformat ist eine 16-Bit Wave-Datei. Die Mithörfunktion basiert derzeit auf einem Teiler-Detektor. Es gibt die Möglichkeit, individuelle Aufnahme- und Mikrofonprofile, die hatte ich eben schon mal kurz erwähnt in der Übersichtsseite. Es gibt eine zeitgesteuerte Aufnahme, also wir starten dann vor Sonnenuntergang eine halbe Stunde vorher im Schnitt und nach dem Sonnenuntergang werden wir dann eine halbe Stunde danach dann auch das Gerät runterfahren. Es gibt die GPS-Unterstützung, wir haben eine Mehrsprachigkeit in der Web-GUI. Und wir können auch jetzt ganz normal Updates, wie ihr es von euren Linux-Rechnern kennt, per apt installieren. Wir haben ein eigenes Paketrepository erstellt, mit dem das dann recht einfach auch möglich ist. In der Regel werden die Geräte einmal installiert, vielleicht nochmal geupdatet und sind dann jahrelang im Einsatz. Und wir haben einen Basic aus über PAM realisiert, was letztlich auch die Benutzerverwaltung übernimmt, damit wir da eine saubere Möglichkeit geschaffen haben. So, dann würde ich einmal übergeben zu Klaus, der einmal was zu den Aufnahmen sagt.
Erstmal grundsätzlich was zur Bioakustik. Oder auch zur Intention, warum wir das Projekt überhaupt geschaffen haben. Nochmal kurz Abriss drin. Mittlerweile gibt es das Projekt seit 10 Jahren. Holger Körber und Enrique Körber haben das damals ins Leben gerufen. Es bestand eigentlich nur aus der einen Zeile, aus dieser Recording-Zeile. Und mittlerweile ist es immer mehr geworden und irgendwann wurde das dann auch als Image für den Raspberry Pi angeboten. Daraufhin ist, wie gesagt, weltweit ja auch ausgeteilt worden. Und das war so die Intention, war eigentlich, die dahinter steckte, dass Ehrenamt eben halt an preisgünstige Detektoren kommt oder auch an preisgünstige Echtzeitaufnahmen, Geräte, um halt die Datenlage der Fledermäuse in ganz Deutschland oder auch in Europa oder auch weltweit einfach zu verbessern, weil wir wissen eigentlich zu wenig von den Tieren, dass wir sie vernünftig schützen können. Deswegen ist das auch, haben wir das Projekt auch dem NABU vorgestellt, weil wir einfach gesagt haben, ja, wir brauchen natürlich auch Hardware dafür. Die müssen wir natürlich alles aus der eigenen Tasche bezahlen. Lieber NABU, könnt ihr das nicht mitfinanzieren? Und dann hat der NABU NRW gesagt, sofort, haben gar nicht groß nachgefragt, ja, das machen wir. Wir unterstützen euch dabei. Wenn ihr Hardware zu kaufen habt, dann stellt uns die in Rechnung, dann kriegt ihr das erstattet. Das war also schon mal der eine Ursprung. Wie gesagt, das Ganze ist fürs Ehrenamt ursprünglich mal entwickelt worden, weil es auch ein Ehrenamtsprojekt ist. Aber mittlerweile wird es weltweit in allen möglichen Situationen auch eingesetzt, das ganze Produkt. Und wie gesagt, wir haben Aufnahmen oder können damit Aufnahmen erstellen, die also den kommerziellen Geräten in keinster Weise nachstehen. Also wir können tatsächlich Aufnahmen bis auf die Artebene runtergehen und da müssen wir ein bisschen in die Bioakustik gehen. Wir wissen alle, dass Fledermäuse im Ultraschallbereich rufen rum, so dass wir die also nicht hören. Kinder haben noch die Chance, den großen Abendsegler, der etwa bei 20 Kilohertz ruft, noch zu hören. Wir haben da ein Experiment gehabt bei einer Exkursion. Wir hatten einen Viertklässler dabei. Ungefähr die Hälfte der Kinder konnten den großen Abendsegler tatsächlich noch hören und haben sich dann umgedreht. Da fliegt irgendwas. Die haben wir jetzt mit dem Rücken zu den Tieren positioniert, weil wir wussten ungefähr, wo die auftauchen. Und mit dem Rücken dazu positioniert, dann konnten sie dann uns das zeigen. Alle Fledermausarten, die wir hier in Deutschland haben oder auch weltweit, rufen auf unterschiedlichen Frequenzen und auch deren einzelnen Rufe sehen immer wieder unterschiedlich aus. Und daran macht der Biologe jetzt eigentlich fest, was tut die Fledermaus? Jagt die gerade? Unterhält die sich mit anderen? Oder was macht die überhaupt? Wir haben jetzt hier eine Aufnahme, wo wir mehrere Arten zu sehen bekommen. Machst du am besten mal diesen Bereich mal ein bisschen größer. so dass man das mal ein bisschen größer sehen kann. Ja, das reicht mir schon. Bisschen mehr in die. So, dann kann man das mal kurz mal zeigen, wie das so ein bisschen funktioniert. Hier sieht man auch schon ziemlich deutlich, dass die Fledermaus, also, oder dass hier eigentlich zwei Fledermäuse oder zwei Fledermausarten rumfliegen könnten. Wir haben einmal eine, die hier so ruft. Und wir haben eine, die macht so senkrechte, fast senkrechte Striche. Und wenn man jetzt genau hinguckt, variiert die hier diesen Ruf nochmal ziemlich und ziemlich stark. Dann weiß man, das ist eine Teichfledermaus. Also eine an einem Wasser gebundene Fledermaus. Wenn wir jetzt einmal einen Ruf von den langen Strichen mal größer machen, dann sieht man einen ganz tollen Effekt eigentlich. Ich mach mal eben. Ja, super. Jetzt sieht man eigentlich einen ganz tollen Effekt. Wir sehen einmal hier den ganz langen Ruf und wir sehen einmal diesen Ruf und der ist teilweise unterbrochen. Doch, habe ich eigentlich. Also der Ruf ist teilweise unterbrochen. Das sind praktisch Auslöschungen. Das heißt, wir haben ja eine Frequenz, das ist in etwa ein Sinuston. Und wenn Frequenzen sich überlagern, dann löschen sie sich gegenseitig aus. Das kommt dadurch, dass der Ruf an der Wasseroberfläche reflektiert wird. Das Tier fliegt etwa 5 bis 10 Zentimeter über der Wasseroberfläche und jagt dort Insekten. Das ist eine Wasserfledermaus. Und dann haben wir auf der gleichen Aufnahme, also wir haben jetzt einmal die Teichfledermaus, die auch am Wasser lebt, ähnlich jagt wie die Wasserfledermaus. Dann haben wir auch noch darauf, auf dieser Aufnahme, glaube ich, die Zwergfledermaus, ne? Ja, da hinten am Ende. Da. Hier. Ab hier fängt das in etwa an und dann zieht sich das nach hier, die wird immer lauter, fliegt also auf uns zu und das ist eine Zwergfledermaus. Und hier sieht man eigentlich schon ganz gut oder kann man eigentlich schon ganz gut erkennen, dass man also tatsächlich nicht nur Gattungsebene bestimmen kann, sondern auch tatsächlich die Fledermausart bestimmen kann, wenn man weiß, wie man diese Rufe zu deuten hat. Die Biologen wissen das. Die wissen aber nicht, wie man jetzt mit so einem mit Linux umgeht oder irgendwelche Programmparameter da eingibt. Deswegen also unsere Web-Oberfläche, um denen das möglichst einfach zu machen. Weil, wie gesagt, das sind keine ITler, so wie wir das sind. Wir beiden sind im Prinzip beides, weil wir beide so ein bisschen in einem Fledermausschutz tätig sind und auch Fledermausrufe analysieren können. Und wir können natürlich auch mit der Technik umgehen. Deswegen wissen wir auch so ein bisschen, was die Jungs und Mädels da brauchen und was wir denen zur Verfügung stellen müssen. Na, haben wir noch weitere Aufnahmen? Hast du noch mal was? Wollen wir mal wissen, was zeigen können hier. Erste Intention ist natürlich, warum ruft die Fledermaus überhaupt? Ja klar, die Fledermaus muss sich erstmal orientieren. Achso, da haben wir mal. Ja, einmal eine Fledermaus in groß zeigen. Das Tier ist aber eigentlich nicht viel größer als mein Daumen. Wenn's da, es kann da komplett drauf sitzen. Ne? Also viel größer ist das arme Tier da nicht. Das ist diese Zwergfledermaus, wofür wir gerade gesprochen haben. Also wirklich so groß wie mein Daumen. Länger, größer ist die nicht. Wiegt etwa so viel wie 3 Gummibärchen. Also fast nichts. Also wenn sie aus dem Winterschlaf kommen, dann wiegt sie nur noch so viel wie 1 Gummibärchen. Also ist sie schon ziemlich schlank und dann muss sie auch natürlich heftig fressen. So, haben wir noch mehr Bilder? Hast du noch ein Bild von einer Fledermaus? Ah ja. Ah ja, das ist jetzt die andere Fledermaus, die wir auch eben gehört haben oder beziehungsweise nicht gehört haben, sondern wir haben die Rufe von ihr gesehen. Das ist die Wasserfledermaus. Auch nicht viel größer. Also die größte Fledermaus, die wir in Deutschland haben, ist das große Mausohr, eine Spannweite von etwa 50 cm und ist etwa so groß wie eine kleine Amsel, sag ich mal. Das ist die größte Fledermaus, die wir in Deutschland haben. Und die kleinste, die Zwergfledermaus, wie gesagt, so groß wie mein Daumen, so schwer wie 3 Gummibärchen. Hast du noch eine?
Ja.
Zeigen? Ah ja. Ja, so sieht das zum Beispiel aus, wenn eine Wasserfledermaus jagt. Das heißt, sie macht das tatsächlich mit der Schwanzflughaut. Die keschert quasi die Insekten aus dem Wasser raus. Manchmal geht das auch schief, dann landet die auch mal im Wasser. Wenn sie zu tief eingetaucht ist mit der Schwanzflughaut, dann macht sie einen Absturz. Fledermäuse können alle schwimmen und die Wasserfledermaus ist tatsächlich sogar in der Lage, also vom Wasser aus wieder zu starten. Also die schafft es tatsächlich aus dem Wasser raus. Das wusste bislang auch keiner, bis irgendwann mal einer Aufnahmen davon gemacht hat und hat tatsächlich einen Videofilm davon veröffentlicht und hat gesagt, guck mal hier, die können das tatsächlich auch. Ne? So. Haben wir noch eine Fledermausart, die recht selten in NRW ist. In Deutschland gibt es sie, in einigen Bereichen gibt es sie relativ häufig, aber in NRW gibt es sie nur einmal. Es gibt nur eine kleine Region, wo die vorkommt, das ist nämlich der Kreis, aus dem wir kommen, das ist der Kreis Steinfurt. Da gibt es mehrere Wochenstundquartiere, aber drumherum fast nichts. Das ist also ziemlich selten. Früher war die in ganz Nordrhein-Westfalen vertreten, aber nicht durch den Klimawandel, sondern schon vorher in den 50er, 60er Jahren durch den Einsatz von DDT und irgendwelchen anderen Pestiziden und Fungiziden und was weiß ich, alles an Giften, Umweltgiften, ist die Population in NRW weit, weit zurückgegangen. Nur noch, wie gesagt, ein kleiner Restbestand, den wir bei uns in unserem Kreisgebiet noch haben. Aber wir haben mittlerweile festgestellt, auch aufgrund des Bad Peas, dass wir jemanden halt rausbringen konnten und nachweisen konnten, die ist viel weiter verbreitet bei uns in der Gegend, als wir eigentlich ursprünglich gedacht hatten. Wir hatten eigentlich 2 Wochenstubenquartiere, wo sie in der Nähe waren. Aber wir haben dann mittlerweile festgestellt, dass sie doch wesentlich weiter verbreitet ist und eigentlich fast im ganzen Kreisgebiet irgendwo vorkommt. Mittlerweile hat sie sich auch schon ins südliche Emsland ausgedehnt, der Verbreitungsbereich. So. Nochmal ganze Sequenz. Einmal die ganze Sequenz mal abspielen. Das ist ein ganz typischer Ruf, also das hört sich dann irgendwie. Also wenn man den hört, dann weiß man sofort, das ist eine Mopsflittermaus. Also das ist ganz eindeutig. Ne? Also für uns ist das recht eindeutig, für den Laien oder sag ich mal für den normalen Menschen hören sich die alle irgendwie gleich an. Oder fast gleich an. Am Anfang habe ich das auch gedacht, die sehen auch alle gleich aus, die Rufe und die Fledermäuse sehen auch alle gleich aus. Also die kann man gar nicht unterscheiden. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man sie sehr wohl unterscheiden und das geht auch dann recht gut. Wie gesagt, diese Rufe sind sehr kurz und sehr, also haben einen sehr wenig Frequenzgang. Also wir haben ja einmal hier unten die Zeit. Eigentlich haben wir ja 3 Parameter, die wir hier aufgetragen haben. Einmal die Frequenz zur Zeit. Und die Intensität, je mehr rot das ist, umso lauter ist der Ruf. Und man sieht, also der Ruf ist sehr, von der Bandbreite her, eine sehr kleine Bandbreite und ist in der Mitte sehr laut. Das heißt also, das macht dann diesen typischen Klang für die Mopsfledermaus aus.
Ich würde den einmal in einem anderen Detektormodus abspielen, in dem sogenannten Hydrodyn-Modus.
Da hört man fast nichts. Es knackt nur einmal. Genau, die aber jetzt nicht Hydrodyn. Lass die mal richtig abspielen. Das ist noch eine andere Art. Das ist Glückssache, wenn man diese aufnimmt. Wie man sieht, sind die Rufe nicht besonders rot. Das heißt also, die ruft sehr leise. Warum zeige ich nachher, wenn wir das Bild von dem Tier sehen, dann wissen wir genau, warum das so ist. Auch der Klang von diesem Ruf ist ziemlich typisch für diese Fledermausart. Zeig mal ein Bild von ihr. Jawohl. Also die kann sehr leise rufen, weil sie hat sehr große Ohren. Also wer große Ohren hat, muss nicht laut rufen. Manchmal ruft sie auch gar nicht. Dieses Tier ist in der Lage, tatsächlich im Schwebeflug wie ein Kolibri vor einem Blatt zu schweben und dort von der Oberfläche auch Insekten abzulesen. Das ist das braune Langohr. Langohr, der Name ist Programm, ne? Mit den langen Ohren. Gut. Was haben wir noch? Schönes.
Ja. Ist es ziemlich gewesen. Also wir laden euch heute Abend zu 20:45 zum Parkplatz Hafenstraße in der Niederkassel ein, um euch einfach mal das Gerät und die Mithörfunktion live zu demonstrieren. Wir werden bei gutem Wetter auch 2 Hydrodyn-Detektoren dabei haben, um einfach den Unterschied nochmal zu verdeutlichen, wie die Abläufe dahinter so sind.
Bei schlechtem Wetter, bei Regen fliegen die Fledermäuse sowieso nicht, dann fällt das also aus. Aber wir hoffen, dass wir passend zum Sonnenuntergang wieder vernünftiges Wetter haben. Wir hatten eben schon ein starkes Schauer, was durchgegangen ist. Ich hoffe, dass wir pünktlich zu 20:45 Uhr auch vernünftig da losgehen können. Und wie gesagt, wir würden es mal tatsächlich live zeigen, auch mit Fledermäusen, um das einfach mal zu sehen, wie das Ding tatsächlich funktioniert. Deswegen laden wir euch ein zur Exkursion. Wer da Lust hat, kann da gerne mitkommen. Die zu erwartenden Arten kennen wir. Also wir wissen, was in der Siegaue vorkommt, weil ich da schon ein paar Mal gewesen bin. Ich habe auch schon ein paar Mal Netzfänge dort gemacht und Mit dem Netzfang kann man natürlich immer eindeutig bestimmen, was ich da habe. Bei der Bioakustik ist das manchmal so ein bisschen, ja, ist manchmal so ein bisschen Rätselraten. Ne? Es könnte die sein, könnte die sein. Wir haben also mehrere Arten, die, also wenn sie normalerweise rufen und im normalen Transferflug sind und sie nicht gerade auf der Jagd sind und sich auf ein bisschen freiem Feld bewegen, rufen sie sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn sie sich kleinräumig orientieren müssen, das heißt, sie durch dichte Vegetation fliegen müssen und dann auch noch auf der Jagd sind, dann kann es sein, dass diese drei oder vier Fledermausarten komplett identisch rufen, sodass man sie gar nicht mehr unterscheiden kann, also anhand der Bioakustik. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, das hilft uns einfach, die Datenlage in Deutschland deutlich zu verbessern, vor allen Dingen jetzt, wo die artenschutzrechtliche Prüfung in einigen Dingen weggefallen ist und wir nur noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchen, wo dann einfach auf die Datenlage, die schon da ist oder die bei den unteren Naturschutzbehörden halt vorliegt, zurückgegriffen wird. Und wenn da steht, da sind keine Fledermäuse, dann sind da keine, obwohl da natürlich welche sind. Und da versuchen wir einfach auch mit unserem Raspberry Pi-Projekt so ein bisschen einzugreifen und die Datenlage halt zu verbessern und auch, dass die Daten an die unteren Naturschutzbehörden weitergegeben werden, sodass also so Fledermäuse noch ein bisschen besser geschützt werden. Das ist eigentlich auch so ein Hauptziel unseres Projekts. Und wie gesagt, wir haben halt natürlich Spaß daran gehabt, das zu programmieren, von Anfang an eigentlich. Ich bin jetzt seit, ich bin nicht genau 2013 angefangen mit dem Projekt, oder bin nicht seit 2013 dabei, sondern erst seit 2015. Und Lars ist jetzt vor 2,5 Jahren mit dazu gestoßen und der war auch derjenige, der es hinterher so weit vorangetrieben hat, dass wir es also auch hier, sag ich mal, vor einem IT-affinen Publikum vorstellen können, weil vorher war das eher Spaghetti-Code und das konnte es eigentlich keinem zeigen, was wir da gebastelt hatten, aber es war funktionsfähig und es war stabil funktionsfähig, was schon ziemlich erstaunlich war. Und wie gesagt, Lars hat es jetzt in ein Projekt gepackt, sodass wir es auch revisionssicher verfolgen können. Wir sind updatefähig, überhaupt und solche Sachen, das hat Lars mit ins reingebracht, weil er auch, wie gesagt, sich beruflich mehr mit der Programmierung beschäftigt. Mein IT-Beruf sieht ein bisschen anders aus, ich muss mich um andere Dinge dort kümmern. Das ist mehr im Serverbereich und Administration von Servern und Administration von vielen, vielen Usern. Eigentlich eher weniger in der Programmierung, mehr in der Parametrisierung von irgendwelchen Dingen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir Lars jetzt dabei haben in unserem Projekt und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. Und genau. Falls jemand Lust hat, von Ihnen, von euch, mit einzusteigen in dieses Projekt, in dieses doch sehr interessante Projekt, nur zu, kein Problem. Also wir haben eine Menge Ideen, die wir noch umsetzen wollen, umsetzen können. Aber es mangelt wie immer an Zeit, das alles umzusetzen, was wir uns so gerne wünschen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn es jemand unterstützen würde dabei.
Genau, also wir haben den ganzen Code in Git versioniert letztlich. Der ganze Code liegt auch auf Codeberg, sodass wir über Debian-Pakete sauber updaten können. Das ist uns sehr, sehr wichtig, damit wir nicht nur ein Image letztlich haben, sondern regelmäßig fortlaufend auch aktualisieren können mit neuen Bugfixes, dass die, ich sag mal, weiterhin neue Features können da reinkommen, alles Mögliche.
Weil gelegentlich kommen ja auch die Anwender auf uns zu und sagen, könntet ihr nicht vielleicht das noch mit reinbringen, könntet ihr vielleicht das noch, ja, wir schreiben das mal auf unsere To-Do-Liste, ist mittlerweile Kilometer lang, was man alles machen könnte. Wir haben auch schon über Dinge nachgedacht, dass man zum Beispiel mit Beginn eines Fledermausrufs eine IR-Kamera einschaltet und sagt, so, jetzt filme ich das ganze Ding auch nochmal, mal gucken, was denn da so fliegt, vielleicht sieht man ja was, vielleicht kann man es ja erkennen, was da fliegt, manchmal ist auch das Flugbild sehr interessant von den Fledermäusen, sodass man da was sehen kann. Ja, wie gesagt, da gibt es noch sehr viel zu tun. Die To-Do-Liste ist ellenlang und die wird jeden Tag länger. Wir haben jetzt, eigentlich war das vorgesehen, dass das Projekt zum 1.5. startet, dass wir das also das erste Image rausgeben können in dieser neuen Version 4.0. Aber leider ist uns das nicht geglückt, aus einem Grund, den wir nicht zu verschulden haben, sondern man hat uns da mit der RPC-Clock hat man uns ein bisschen im Stich gelassen. Da war eine veraltete Firmware drauf, die mit der neueren Software dann irgendwie nicht ganz zusammen harmonierte. Das Gerät sollte morgens runterfahren, es hat nicht runtergefahren. Ja doch, es hat runtergefahren, aber direkt sofort neu gestartet. Hat also keinen Power-Cut-Off gemacht, sondern hat einfach gesagt, so, jetzt starte ich mal wieder. Und dann war der BadPi wieder oben. Das heißt also, er hat 24 Stunden am Tag gelaufen mit einmal runterfahren. Ja. Einmal durchstarten, was natürlich nicht unbedingt dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr Aufnahmen bekommen haben, sondern nur dazu geführt hat, dass der Akku schneller leer war. Und wir schneller und häufiger die Akkus tauschen mussten. Das war also ein bisschen doof gelaufen. Mittlerweile gibt es da ein Firmware-Update für diese RPC-Clock. Die haben wir jetzt mittlerweile auch eingespielt. Das hat dann funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ja wieder ein lauffähiges Image. Ja, dann hat uns irgendwann Ubuntu Raspi die Treiber für unsere WLAN-Antennen geklaut, sodass auch das nicht mehr funktionierte. Da mussten wir jetzt auch da noch nachbasteln. Und heute Morgen hat Lars dann Gott sei Dank das richtige Treiber-Repository wiedergefunden und hat gesagt, okay, dann können wir die ja jetzt auch wieder einbinden, unsere Treiber. Und getestet haben wir es noch nicht. Das werde ich jetzt am Sonntagabend tun, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann werde ich das mal einspielen, mal gucken, ob wir dann unser WLAN wieder haben. Denn wie gesagt, wenn das Ding oben auf dem Kirchendach steht, der Raspberry hat zwar ein eigenes WLAN-Modul drinne, aber die Leistung ist so schwach, dass es einfach nicht ausreicht, um die Daten vom Kirchturm runterzukriegen oder vom Dachboden, weil wir haben bei Kirchen immer dicke Mauern und meistens ist es auch ziemlich hoch. Hat aber den charmanten Vorteil, dass wir die Geräte einfach abfragen können, ohne dass wir jedes Mal den Pastor bitten müssen, uns darauf zu lassen, auf den Dachboden, was er auch nicht unbedingt immer gerne tut, aber meistens lassen sie uns unsere Arbeit dann auch machen da oben. Aber wie gesagt, für solche Dinge sind die natürlich prädestiniert. Ein Projekt haben wir zum Beispiel, fürs Bunkermonitoring, da haben wir ein Gerät in unserem Bunker stehen, in so einem alten Weltkriegsbunker, wo auch nur Fledermäuse rein können. Das haben wir über ein Solarmodul das Ganze betrieben, natürlich auch mit einer Powerbank drin, damit das Gerät auch Strom hat, damit also das, was wir tagsüber laden wir den Akku quasi mit dem Licht und abends und nachts läuft er dann über die Powerbank. So dass wir das auch über Monate oder Jahre machen können. Eine der ersten Versionen, die laufen in der Zitadelle Jülich, laufen 4 Stück, in jeder Bastion ist einer und die laufen seit 6 Jahren ununterbrochen. Das heißt, die sind nur zwischendurch mal aufgemacht worden, weil mal die Festplatten getauscht wurden, weil die irgendwann ja auch mal volllaufen. Und so haben wir natürlich wunderbare Daten über die Fledermausaktivitäten in diesen alten Gemäuern da in Jülich und auch andere Projekte, zum Beispiel, ich habe bei mir zu Hause für meinen Garten ein Gerät stehen. Wir haben bei uns im Kreisgebiet haben wir 17 Fledermausarten rumzufliegen, 12 fliegen allein durch meinen Garten. Ein paar tun das nicht, weil das halt reine waldgebundene Fledermausarten sind, die werden das nicht machen. Das wäre zum Beispiel die Bechsteinfledermaus, die würde nie bei mir im Garten rumfliegen. Und ein paar andere Arten sicherlich auch nicht, die ja so ans Wasser gebunden sind, wie Wasserfledermäuse oder Teichfledermäuse. Die vielleicht auch nicht, aber so kriegt man einen Einblick, was eigentlich so nachts im Garten abgeht, wenn es dunkel ist und eigentlich der normale Sterbliche am Schlafen ist. Also es ist schon eine Welt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und die armen Fledermäuse, die leben extreme Leben. Also wir haben eben gehört von den Herzschlägen, 800 bis 1000 Schläge, wenn sie fliegt. Und wenn sie im Winterschlaf ist, dann ist es noch ein oder zwei Schläge pro Minute. Man sieht auch gar nicht mehr, dass die atmet und man denkt eigentlich, die ist tot, aber die ist nicht tot. Manchmal sind sie auch von außen total betaut im Winter. Und manchmal frieren sie auch so ein bisschen an. Ich habe auch schon welche gesehen mit abgefrorenen Ohren oder mit angefrorenen Ohren. Die haben es nicht rechtzeitig dann tiefer rein in den Tunnel geschafft. Also schon wirklich eine sehr interessante Geschichte. Und wie gesagt, wenn jemand mehr Interesse hat und das Ding mal in Action sehen will oder auch mal Fledermäuse, so eine Fledermaus-Exkursion mal mitmachen möchte, ein bisschen mehr darüber zu sehen, ist gerne eingeladen, heute Abend da mitzukommen. Wie gesagt, das ist ein großer Parkplatz für den Yachthafen. Da können wir parken und dann gehen wir so ein bisschen durch so einen kleinen Park bis unten an die Siegmündung ran und dann haben wir Wasser. Und wenn man eine Fledermaus-Exkursion macht, dann weiß man, dass man Wasser braucht, weil man dann die Tiere sehr schön beobachten kann, weil wie gesagt Wasser- und Teichfledermäuse immer so 5 cm über der Wasseroberfläche jagen. Die kann man schön mit dem Licht verfolgen. Das macht man nicht lange, weil irgendwann werden die lichtscheu und dann hauen die ab. Dann wartet man 10 Minuten, dann sind sie wieder da. Dann haben wir aber auch noch Zwergfledermäuse da, jede Menge rumzufliegen. Ich hoffe, dass da auch noch Breitflügel rumfliegen und ein paar große Abendsegler, dass wir die vielleicht auch noch zu sehen bekommen. So es denn nicht regnet. Weil bei Regen kriegen die nasses Fell und mit dem nassen Fell wird man schwer. Dann mag man auch nicht mehr so gerne fliegen und Insekten gibt es auch nicht. Also Fledermäuse sind Energiesparwunder. Die wollen einfach nicht so, wenn sich das nicht mehr rechnet, Energie, die ich fürs Fliegen brauche, weil fürs Fliegen braucht man unheimlich viel Energie und ich die abends mit Insekten nicht auffüllen kann oder überbieten kann, sodass ich auch fett werde. Jetzt ist ja die Zeit, habe ich eben gesagt, Fledermausjahr geht jetzt langsam zu Ende. Jetzt wird die Zeit, wo der Speck für den Winter gefressen wird. Die laden den hier hinten in der Nackenmuskulatur ab oder über der Nackenmuskulatur, da liegt dann jede Menge braunes Fettgewebe und dann wiegt so eine Zwergfledermaus auch mal gerne 4 oder 5 Gummibärchen. Und wie gesagt, wenn sie aus dem Winterschlaf kommt, 2 oder 1 Gummibärchen noch. Also das wird dann im Winter einfach verbraucht. So, Fragen. Bitteschön.
Wiederholst du?
Ja, das ist jetzt mit dem, die Aufnahmen sind mit dem Ultramic 250 entstanden von Dodotronic. Das Mikro nimmt. Bitte die Frage wiederholen. Achso, ja. Also, ob Mikrofone Einfluss nehmen können oder die Qualität des Mikrofons Einfluss nehmen kann auf die Qualität der Aufnahmen. Ja, auf jeden Fall. Je besser das Mikrofon ist, umso besser sind natürlich auch die Aufnahmen. Einige Mikrofone, auch die Mikrofone innerhalb einer Baureihe, können manchmal ein bisschen variieren durch Bauteilvarianzen. Kann es natürlich sein, dass die Aufnahmen dann auch so ein bisschen unterschiedlich werden. Aber in der Regel sind die Mikrofone eingemessen durch den Hersteller schon und so, dass das also auch vernünftig, dass sie also relativ ähnliche Aufnahmen liefern. Also das, wie gesagt, was wir jetzt gesehen haben, die haben wir alle mit dem Ultramic 250 gemacht, da haben wir extra auch Wert drauf gelegt, dass wir die auch zeigen, die mit dem Mikrofon, was wir hier auch vorführen und zeigen, gemacht worden sind. Wir haben aber allerdings auch noch andere Mikrofone getestet, das 384er von Dodotronic, was auch rund ist, lässt sich auch in so einer Verschraubung bauen. Da haben wir eben halt eine höhere Frequenz, also für höheres Frequenzspektrum, was wir damit abfahren können. Die Aufnahmen werden nicht unbedingt besser, aber wie gesagt, wir können halt höhere Frequenzen auch noch mit darstellen, was manchmal interessant ist für sehr hochrufende Arten oder beziehungsweise Arten, die eine sehr große Bandbreite haben, wie zum Beispiel die Fransenfledermaus oder die Wimperfledermaus, die irgendwo so bei 150, 160 Kilohertz anfängt und dann tatsächlich bis in den fast hörbaren Bereich runtergeht. Also die geht bis runter auf 15, 16 Kilohertz. Weitere Fragen? Also was nehmen wir für Mikrofone und welchen Analog-Digital-Wandler nehmen wir dazu? Wir haben das große Glück, dass der Analog-Digital-Wandler bereits in dem Mikrofon eingebaut ist und das Mikrofon ein reines USB-Mikrofon ist. Das heißt, das Mikrofon wird per USB angeschlossen an den Raspberry, wird da im Prinzip auch als Soundkarte erkannt, weil man kann das Mikrofon auch für andere Projekte benutzen. Man kann das auch mit dem Handy betreiben. Also es gibt auch Software fürs Handy, wo ich mit Ähnliches machen kann. Nur eben halt, unser Gerät ist halt auch für Dauerbetrieb ausgelegt. Mein Handy gebe ich ja nicht unbedingt ab, aber wenn ich abends zum Beispiel mal schnell irgendwo was sehen will, kann ich dieses Mikrofon genauso gut auch an ein Handy anschließen und kann auch da mit entsprechenden Software die Fledermausrufe auch sichtbar machen, kann sie auch damit aufzeichnen. Das geht auch. Also wie gesagt, der Analog-Digital-Wandler, also wir brauchen keine Soundkarte dafür, sondern wir machen es tatsächlich mit dem Digitalwandler in den Mikros. Also die meisten Ultraschallmikrofone, also die wir verwenden, von Patterson zum Beispiel oder von Dodotronic, die haben diesen AD-Wandler bereits on board. Der wird mitgeliefert. Das ist ein reines USB-Mikrofon. Theoretisch und auch praktisch könnte man durchaus auch welche nehmen, mit einer Soundkarte das Ganze betreiben und dann, aber dann sind die Analog-Digitalwandler, die sind meistens so teuer, dass sich das dann nicht mehr lohnt. Deswegen nehmen wir auch diese Spezialmikrofone dann dafür. Weitere Fragen? Also gibt es automatisierte Rufanalyse? Ja, gibt es, aber die ist, ich sag mal so, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also um mal schnell eben das Ding zu analysieren, einfach mal durchzulaufen zu lassen, um die ganzen Zwergfledermäuse da rauszufiltern, weil das ist so ziemlich die häufigste Art, die wir haben und die interessiert uns jetzt nicht wirklich. Wir wissen eigentlich, dass die überall vorkommt. Davon gehen wir eigentlich immer aus. Aber um jetzt, sag ich mal, speziell Analyse zu treiben, ja, es gibt mehrere Ansätze dafür, Rufanalyse zu betreiben. Es gibt kostenpflichtige Software, die also richtig teuer ist. Es gibt auch mittlerweile einige Projekte, die Open Source angefangen wurden, aber irgendwie nicht so wirklich zu Ende gebracht wurden. Eins ist so ein bisschen auf mathematischer Basis mal entstanden und ein zweites Projekt, was im Moment auch vom Tierstimmeninstitut, also vom Tierstimmenarchiv beim Leibniz-Institut für Wilde Forschung in Berlin entwickelt wurde, aber irgendwie kommen die da auch nicht weiter. Also ich hatte neulich noch mit einer der Projektleiterin, mit der Miriam Körn, schnell gesprochen, aber irgendwie kommen die da auch noch nicht so richtig mit weiter. Das wäre also auch noch ein Entwicklungsansatz, den man also durchaus noch machen könnte, um halt diese Fledermäuse anhand ihrer Rufaufnahmen automatisch zu bestimmen. Da oben. Also unterschiedliche Tiere zu erkennen anhand ihrer Ortungsrufe war jetzt einmal die Frage, ob das möglich wäre, weil wie gesagt, sie waren wahrscheinlich bei einer Fangaktion mal dabei. Ja genau, Fangaktion, da wurde also dann gefangen und dann wurden die Tiere markiert und wenn man es wieder gefangen hat, hat man es direkt wieder freigelassen, weil wir wussten, wir hatten das Tier schon mal. Einzeltiere, also wie gesagt, das einzelne Individuum werde ich nicht erkennen können, weil die Ortungsrufe sind so mittlerweile, die sind so identisch bei den Tieren, dass da kein individuumspezifisches Merkmal drin zu finden ist. Zumindest haben wir noch keins gefunden. Möglicherweise ist das tatsächlich so, weil wir wissen, dass sie unterschiedlich sprechen. In den Soziallauten mag das eher möglich sein, aber in den normalen Ortungsrufen ist es sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, das da drin zu erkennen. Deswegen macht man diese Fangmethode mit der Markierung. Meistens machen wir es so, wir fangen alles weg. Wir fangen, was wir fangen können und wenn hinterher nichts mehr kommt, dann wissen wir haben alle Fledermäuse in dem Bereich in irgendwelchen Tütchen und dann können wir sie wieder alle fliegen lassen, nachdem sie dann einmal wissenschaftlich bearbeitet wurden. Das heißt also, wir haben einmal das Tier gewogen, wir haben die Art festgestellt, wir wissen jetzt, was es für eine Art ist, wir wissen, ob es Männchen oder Weibchen ist, wir wissen, ob das Weibchen ein Jungtier hat. Oder im Herbst wissen wir auch, ob das Männchen paarungsbereit ist, das kann man dann auch sehen. Wenn der Unterarmlänge noch mal vermessen worden ist, dann wissen wir, was es ist. Eventuell wird noch mal eine Haarprobe genommen, eventuell wird auch noch mal eine DNA-Probe genommen, dass also ein Loch in den Flughaus gestanzt wird, was ja auch kein Problem ist für die Fledermaus. Selbst ein 2 Euro großes Loch in der Flughaut macht auch nichts aus, deswegen fliegt die noch. Ja, ich habe also Fotos gesehen von einem Tier, was in ein Winterquartier reingeflogen ist. 2 Euro großes Loch in der Flughaut und die Hälfte vom Bauch komplett sah aus wie verbrannt. Dann haben wir gesagt, okay, die fliegt jetzt da rein, dann stirbt die da drin. Im nächsten Jahr ist das Tier wieder da reingeflogen. Das Loch war deutlich kleiner und hatte jetzt auf der Seite helles Fell. Farbanomalie. Dadurch, dass die Haut immer halt verbrannt war, waren die Pigmente weg und jetzt war es nur noch, war so silberweiß an der Seite. Na, also, wie gesagt, Einzelindividuen ist schwierig.
Und ganz wichtig ist der Hinweis, dass man für Netzfänge eine entsprechende Genehmigung braucht.
Also das muss von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt sein, weil wir haben nach dem Bundesnaturschutzgesetz § 44 ist es also verboten, Tiere zu fangen, zu töten und so weiter und so fort. Da gibt es also extra diesen Paragraph, aber man kann für wissenschaftliche Zwecke eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde beantragen. Die bekommt man auch, wenn man einen entsprechenden Sachkundenachweis bringt. Also das heißt, man muss schon mal irgendwo bei Netzfängen dabei gewesen haben. Meistens kriegt man dann so ein Zertifikat bei diesen Netzfängen. In Bonn gibt es das Zoologische Museum König und die ist die Springer-Zentrale für Westdeutschland. In Ostdeutschland sitzt sie in Dresden und das Zoologische Museum König erteilt auch diese Beringer-Scheine. Die kann man dort machen. Dann geht man unter anderem auch in die Siegaue fangen. Wenn man diesen Beringer-Schein bei der unteren Naturschutzbehörde vorlegen kann, dann bekommt man in der Regel auch die Genehmigung zum Netzfang. Ansonsten ist es halt verboten. Muss man immer sehr, sehr aufpassen. Dass man das nicht einfach so macht. Gefangen wird mit sogenannten Puppenhahnnetzen. Omas Haarnetz kennen wir noch von früher. Ne? Und das in riesengroß. Ne? 6 Meter mal 10 Meter hoch. 8 Meter lang, 10 Meter hoch. Also meistens mit Hochnetzen, um die hochfliegenden Arten auch noch zu erwischen. Ne? Und beißen können die. Also wenn man tatsächlich mal eine Fledermaus finden sollte, immer nur mit Handschuhen anfassen. Möchte ich drum bitten. Also falls das mal irgendjemand... Wir haben immer wieder mal Fälle, dass Fledermäuse gefunden werden, verletzte Tiere oder so. Also die können sich, gerade die größeren Arten, die können sich fantastisch wehren. Also ich habe da mal ein Mausohr am Finger mit den Füßen nach unten. Das ist irgendwie dann doof, weil es tut richtig weh und es kann auch bluten und Fledermäuse sind in der Lage, auch Tollwut zu übertragen. Die sind also tatsächlich Tollwutträger. Bitteschön. Selbstverständlich. Also es geht um die Liste von Programmen, die man nehmen könnte. Man könnte, wie gesagt, das Mikrofon als universaler Einsatz, war jetzt die Frage, ob man das also an ein normales Laptop oder anschließen kann und dann mit der entsprechenden Software dann damit auch betreiben kann. Ja, das ist möglich. Also entsprechende Softwareliste gibt es bei uns auf der Webseite. Da stehen diese Analyseprogramme drauf, die auch zum Teil Recording-Funktionen haben. Also SAS-Lab Lite ist auch in der Lage zu rekorden. Es gibt auch spezielle Software, das zu rekorden. Ich kann es auch mit Audacity machen, kann ich auch mit rekorden, auch Ultraschall rekorden. Sonst noch Fragen? Zu Fledermäusen oder zum Projekt selber? Bitte schön.
Gibt es freie Software, die in Echtzeit die Frequenz halbiert oder runterrechnet, sodass man es mit menschlichen Ohren und Kopfhörern live mitverfolgen kann?
Haben wir implementiert als Mithörfunktion. Dadurch, dass wir das entsprechend runterrechnen müssen, kriegt man halt immer nur jedes Hundertstel hin, weil wir ungefähr synchron bleiben müssen, weil was bringt es mir, die Fledermaus fliegt über mir und ich bin irgendwie hängen 5 oder 10 Sekunden hinterher, das bringt mir nichts mehr. Ich muss einigermaßen Echtzeit bleiben und deswegen kann ich nur jedes Hundertstel mitnehmen.
Das reicht aber, wie gesagt, der Fledermausruf selbst ist ja nur eine Millisekunde Maximum lang, also er ist ja sehr kurz und deswegen kommt da etwas mehr als ein Knattern, kommt schon dabei raus. Beim Heterodyn-Detektor, also der mit Mischfrequenz arbeitet, wo eine Frequenz zugemischt wird, sodass ich das dann hörbar mache, klingt etwa ähnlich wie das von einem Tyler-Detektor. Wir haben hier einen Tyler-Detektor eingebaut, das heißt, also, wir können zur Echtzeit auch die echten Rufe dieser Fledermaus mithören. Es geht also, ja. Also die Frage war ja, kann man das Echtzeit mithören? Ja, kann man. Nicht nur mit diesem Projekt, also es gibt verschiedene Ansätze halt. Es gibt einmal den Tyler und den Heterodyn-Detektor, die auch eigentlich überall verbreitet sind. Obwohl der Heterodyn ist eigentlich noch weiter verbreitet, weil er relativ kostengünstig ist. Richtig gute Geräte kosten da irgendwo sowas um die 170 Euro, aber die gibt es auch schon für 35 Euro zum Selbstzusammenlöten von ELV-Verlag gibt es da welche. Also wer damit anfangen will und das einfach mal hören will, für den reicht das alle mal aus. Sagen wir, für den, der das ein bisschen professioneller betreiben will oder vielleicht ein bisschen ambitionierter betreiben will, der muss schon mal ein bisschen in die Tasche greifen. Da muss man schon mal 150 bis 170 Euro ausgeben, damit man was Vernünftiges bekommt. Oder man steigt richtig tief ein und lässt sich dann auch mit der Rufanalyse mal, irgendwo gibt es also immer wieder mal Kurse auch vom NABU, wo man also Rufanalyse lernen kann, also dass man hinterher auch die Fledermäuse, die man dann aufgenommen hat, auch selbst analysieren kann. Sonst noch Fragen? Offensichtlich nicht. Also, dann hoffen wir erstmal auf wunderbares Wetter, würde ich sagen. Hoffe, dass wir schönes Wetter bekommen heute Abend und auf zahlreiches Erscheinen. Wir hoffen immer, dass da viele Leute mitkommen und je mehr mitkommen, umso schöner ist das für uns. Und auch für die Leute dann selber. Okay, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie uns im Vortrag gelauscht haben. Ja. Dankeschön.
Danke.